Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2 zur heutigen Kontextausgabe begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Libyen ist heute unser Thema. Libyen, ein Land, von dem die meisten von uns nur sehr wenig wissen. Allenfalls die seit 4 Jahrzehnten das Land beherrschende Figur des Diktators Muammar al-Gaddafi ist uns ein Begriff. Und neuerdings auch sein fünftgeborener Sohn Hannibal, der im Sommer 2 Tage lang von der Genfer Polizei festgenommen worden war, was Vater Muammar zu allerlei Reaktionen gegen die Schweiz veranlasste. Sehr gut kennt Libyen Isabel Wehrenfels, ehemalige Kollegin bei DRS2 und heute Expertin für den Nahen Mittleren Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Wehrenfels, was ist das für ein Spiel, das Libyen seit der Affäre Hannibal, wie es bei uns heißt, mit der Schweiz spielt?
Ja, das würde ich auch gerne beantworten können. Ich finde es aber relativ typisch für das libysche, nicht nur diplomatische oder außenpolitische Verhalten, dieses Hin und Her, diese seltsame Kommunikation. Im einen Moment heißt es, es gibt keine Öllieferungen mehr, im nächsten heißt es, es stimmt doch nicht. Das kennt man von der libyschen Politik gegenüber Italien, der libyschen Politik gegenüber den USA. Und es ist vor allem auch symptomatisch für die libysche Innenpolitik. Diese Verunsicherung ist eines der, würde ich sagen, Hauptherrschaftsinstrumente Muammar Gaddafis.
Dieses Spiel hat uns ja immerhin einiges auch mal beigebracht. Also inzwischen weiß jeder, dass die Firma Tamoil, die in der Schweiz über 300 Tankstellen hat, dass die Libyen alleine gehört. Wir wissen mittlerweile, dass bis zu 7 Milliarden Franken libyschen Geldes wohl auf Schweizer Konten ruhen soll. Und außerdem wissen wir, dass Gaddafi großen Wert darauf legt, dass man sich entschuldigt. Also das offizielle Bern soll sich für das Verhalten der Genfer Polizei in Tripolis entschuldigen. Ist das sein Stil, mit anderen umzugehen?
Ich glaube, das zeigt 2 Dinge. Also zum einen ist es sein Stil, mit anderen umzugehen. Das höre ich auch immer wieder von Libyern, die sehr gut positioniert sind, dass sie sagen, man geht zu Gaddafi rein mit einem Vorschlag und man hat keine Ahnung, wie er reagieren wird, ob aggressiv, ob er es aufnehmen wird und dann am nächsten Tag doch das Gegenteil macht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch wissen muss, dass es natürlich in Tripolis auch Nachfolgekämpfe gibt, Machtkämpfe gibt. Und die Nachfolge Gaddafis ist ja nicht geregelt offiziell. Das heißt, da weiß man auch nicht so genau, ob jetzt der eine versucht, dem anderen was auszuwischen. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel. Vor rund einem Jahr hieß es plötzlich, es gäbe ein neues Gesetz. Frauen unter 40 dürfen nicht mehr alleine ins Ausland reisen. Und am nächsten Tag sagte das Parlament oder das quasi Pseudoparlament in Libyen, es gibt kein richtiges, es ist ein ganz anderes System, sagte dann, also wir haben kein solches Gesetz erlassen. Da stellte sich heraus, dass das Innenministerium das getan hatte und so sagten die Gerüchte in Tripolis, weil eine junge Libyerin in einer Bar abgestürzt war in Ägypten. Also dass man dann Hals über Kopf irgendwas macht und an allen formellen Institutionen vorbei.
Gut, also Verwirrung überall, eben auch im Lande selber, schwer durchschaubar. So scheint auch, wenn man wenig weiß wie ich und ein bisschen jetzt nachliest, die einzige Konstante, auf die man immer wieder stößt, ist diese Person Muammar al-Gaddafi, den wir meistens ein bisschen exotisch mit Sonnenbrille erleben oder wenn er mit seinem Beduinenzelt in Paris übernachtet. Wer ist diese Person Gaddafi?
Ja, auch hier muss ich leider wieder sagen, dass man das doch sehr gerne wüsste. Es gibt eine Reihe von Büchern zu Gaddafi und letztlich ist dieses in Anführungszeichen Geheimnis oder Enigma, das Geheimnis nicht gelüftet oder es ist niemand so richtig dahinter gekommen. Gaddafi ist jemand, der wahrscheinlich weit weniger sprunghaft ist, als es jetzt nach außen scheint und sehr viel berechnender. Also wenn man sich so die libysche Außenpolitik über längere Zeit anguckt oder zum Beispiel gerade die Ölpolitik, dann war die relativ konstant. Dann gab es zwar Anfang der 70er Jahre diesen libyschen Aufruf zum Boykott, damals aufgrund der israelisch-palästinensischen Situation und das hat ja dann auch zur Ölkrise geführt, Anfang der 70er Jahre. Aber seither, und das ist doch interessant, hat sich auf dieser Schiene trotz der Sanktionen und allem hat Gaddafi eine sehr konsequente Politik verfolgt und versucht, seine Einnahmen zu steigern. Und letztlich war auch der außenpolitische Wandel nicht einfach, dass er plötzlich das Gefühl hatte, also die Kehrtwende, dass er sein ABC, sein Atomwaffenprogramm offengelegt hat und dass er dem internationalen Terrorismus abgeschworen hat. Das war auch nicht eine Entscheidung, die er vom einen Tag auf den anderen gefällt hat, sondern da sieht man, dass sich das langsam seit schon Anfang, Mitte der 90er Jahre angebahnt hat, dieser Versuch wieder näher an den Westen heranzurücken. Und das hatte ganz klare, nachvollziehbare Gründe, nämlich dass die Einnahmen aus dem Erdölsektor gesunken waren aufgrund der Sanktionen. Also man konnte diesen Sektor nicht modernisieren, nicht erneuern. Und da hatte Gaddafi ein enormes Interesse, die Einnahmen aus diesem Sektor zu steigern, weil auch Gaddafi in diesem kleinen Libyen, was knapp 6 Millionen Einwohner hat, halt ein demografisches Problem hat und ein Arbeitsplatzproblem. Und die Leute halt nur, wie das oft in diesen sogenannten Rentierstaaten der Fall ist, die Leute nur durch das Verteilen des Geldes aus dem Erdölsektor bei Laune halten konnte.
Gaddafi ist die bestimmende Person seit 1969, als er geputscht hat. Er ist in Großbritannien ausgebildet worden als Offizier. Das war ja ein irres Jahrhundert, das Libyen bis dahin erleben musste, diese sehr brutale italienische Besatzungsmacht mit KZ und allem Möglichen, was die Italiener dort aufbauten, töteten Zehntausende von Menschen. Dann der König und dann hat Gaddafi 69 geputscht und einen sozialistischen Staat aufgebaut, wie er das offiziell nannte. Und dann hat er sein grünes Buch veröffentlicht. Das ist so eine Art politische Bibel, eine Art Mao-Bibel für ihn. Ist dieses grüne Buch der Faden und was ist so das Wesentliche in diesem grünen Buch?
Also es ist etwas zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Er wollte so quasi einen dritten Weg gehen. Das Wesentliche daran ist, wenn man jetzt auf den politischen Bereich guckt, was uns vielleicht jetzt hier am meisten interessiert, ist, dass es zwischen dem Individuum und dem, also im Prinzip das Individuum die Macht ausüben soll. Also es soll keine medierenden Institutionen geben, keine vermittelnden, keine Parteien. Letztlich verhindert das auch zivilgesellschaftliche Aktivität. Bis heute sind Parteien verboten, sondern es soll ein System, was von unten nach oben, also basisdemokratisch oder direktdemokratisch aufgebaut ist, geben. Das heißt, wir haben Tausende von Kongressen, sogenannten Basiskongressen, Volkskongressen, und diese wählen dann ihre Repräsentanten für die nächsthöhere Ebene und die wiederum wählt dann die sogenannten Sekretäre. Das ist dann die allgemeine Volksversammlung, das ist quasi ein Parlament, die Sekretäre, das sind die quasi Minister. Und das Interessante an diesem System ist, dass Gaddafi keine im formal demokratischen System, direkt demokratischen System jetzt in Anführungszeichen, keine offizielle Position hat. Er ist der Revolutionsführer. Und da muss man wissen, dass er parallel zu diesen direkt demokratischen Institutionen, die zuweilen sogar direkt demokratisch funktioniert haben, wenn es um Dinge gibt, die jetzt keine große politische Tragweite hat, also wenn man jetzt sich entscheidet, dass man den, was weiß ich, den und den Dünger noch hat oder nicht mehr, da wird tatsächlich auf basisdemokratischer Ebene etwas entschieden. Oder wie viele Tomaten dahin geliefert werden oder dahin. Aber er hat parallel dazu ein sogenanntes revolutionäres System oder Strukturen aufgebaut. Und das muss man sich vorstellen wie in einem Einparteienstaat die Partei beziehungsweise Partei kombiniert mit Geheimdienst. Diese Revolutionskomitees, die Mitte der 70er Jahre installiert wurden und die auch im Grünen Buch nicht zu finden sind, die sollen die Ideologie des Grünen Buches weitertragen, offiziell, sind aber sehr schnell zu einem Repressionsapparat geworden, der ganz entsetzlich ist.
Sie haben gerade erwähnt, eine eigentliche Funktion hat er im Staat gar nicht mehr als Revolutionsführer, aber einen Kult um ihn gibt es gleichwohl. Ist das das, was wir als klassischen Führerkult kennen?
Ja, es gibt natürlich einen Führerkult. Seine Bilder sind überall aufgehängt. Gaddafi spricht stundenlang am libyschen Fernsehen. Es wird alles dann live übertragen. Man nennt ihn, es gibt verschiedene Bezeichnungen für ihn, aber besonders charmant finde ich, also derzeit ist aktuell, dass man sagt, der Bruder der Führer. Also das ist das so ein richtiges Paradox, was man da sieht. Also er ist gleichzeitig, will er nur ein libyscher Bruder sein und er ist aber auch der Führer der Libyer.
Und er ist sogar noch ein Dichter, habe ich gelesen. Ja, ja, er schreibt Romane mit so wirklich tollen Titeln. Das Dorf, die Erde und der Selbstmord des Astronauten. Das ist Belletristik.
Man kann ein bisschen nachvollziehen, wieso Gaddafi so charismatisch ist, wenn man ihn manchmal am Fernsehen sieht, zum Beispiel bei der Arabischen Liga. Er liebt es ja zu provozieren. Da ist er oft der Einzige, der eine klare Sprache spricht. Also auch in all seinen Reden, da sind 90%, denkt man, das sind einfach vollkommen verrückte Ideen. Aber er spricht auch Wahrheiten aus. Also er sagt zum Beispiel, die nordafrikanischen Staaten, die maghrebinischen Staaten haben sich zur Union Maghreb-Arab, zur maghrebinisch-arabischen Union zusammengeschlossen. Da hat sich nichts getan seit 1989, aber es gibt diese Treffen und eine wahnsinnige Rhetorik. Gaddafi stellt sich dann hin und sagt, wir sind ja nichts, ihr seid völlig lächerlich, wir haben nichts auf die Reihe gebracht, wir können doch das alles vergessen. Und das Das ist natürlich, das hat auch eine Wirkung. Und er kann sich sehr gut bei den einfachen Leuten, ich wollte jetzt schon fast sagen anbiedern, ist wahrscheinlich nicht anbiedern, sondern er kann auch sehr gut mit einfachen Leuten umgehen. Das ist nicht dieser Pomp immer, der andere arabische Staatschefs umgibt, oder auch nicht diese Distanz, wie zum Beispiel ein Ben Ali aus Tunesien oder ein Bouteflika aus Algerien. Die stehen immer vorne an irgendeinem Rednerpult. Gaddafi setzt sich dann auf einen Stuhl unter seine Leute oder eben empfängt im Zelt. Das ist eine Symbolik, die aber wahrscheinlich in Libyen nicht mehr so wahnsinnig trägt, aber die zum Beispiel in Afrika doch noch in einigen Staaten sehr geschätzt wird.
Außerdem ist er ein starker Förderer der afrikanischen Einheit.
Das ist richtig, aber man muss auch gucken, was er tut. Also er hat Rebellen wie Charles Taylor, die sehr brutal vorgingen, unterstützt. Er spielt ganz oft in diesen Konflikten. Also einerseits kann er medieren, weil er eine symbolische Funktion hat, einen Wahnsinnsstatus bei den Afrikanern. Andererseits betreibt er auch da in den Nachbarstaaten, im Tschad etwa, eine Stammespolitik, die sehr, sehr heikel ist. Und viele der Waffen, die heute im Darfur-Konflikt unterwegs sind, muss man sagen, die stammen noch von Gaddafi, der die damals im Tschad-Konflikt verwendet hat. Also die Rolle ist sehr, sehr ambivalent, und ich glaube auch in der Afrikanischen Union wird er von einer Mehrheit der Leute doch etwas sehr skeptisch beurteilt.
Er hat natürlich immer mal wieder sehr merkwürdige Menschen unterstützt. Auch im internationalen Terrorismus gab es ja eine gewisse Nähe, Stichwort Lockerbie damals. Dadurch ist er für die USA, ist sein Land zu einem dieser berühmten Schurkenstaaten geworden. Sie haben es vorhin schon erwähnt, 2004 hat er dem Terrorismus abgeschworen. Ist das eine taktische Variante gewesen oder ist für ihn wirklich Schluss mit dieser Unterstützung?
Ich glaube, da muss man schon auch fragen, welche Art von Terrorismus. Also dieser staatliche Terrorismus, dass man Flugzeuge in die Luft sprengt, dass man Diskotheken in Berlin, Anschläge verübt auf Diskotheken. Damit ist sicherlich Schluss, weil Gaddafi einfach andere Interessen hat. Und was Gaddafi auch nicht tut, ist, den islamistischen Terrorismus zu unterstützen. Also Gaddafi hat vor dem 11. September vor Bin Laden gewarnt. Er war auch die Zielscheibe Bin Ladens. Gaddafi hat eine sehr eigene Islamauslegung, in der er selbst eine wichtige Funktion spielt. Und das ist natürlich von traditionellen islamischen Gelehrten abgelehnt worden und noch viel mehr natürlich von diesen radikalen Islamisten oder Dschihadisten. Folglich hat er sehr früh vor Bin Laden gewarnt und hat auch schon sehr früh, lange vor der Normalisierung, mit zumindest dem britischen Geheimdienst kooperiert oder Informationen ausgetauscht, was Islamisten, radikale, militante Islamisten betrifft.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zur Person und zum Führerkult. Dazu gehört ja auch die Familie in aller Regel. Und mit der Familie haben wir angefangen, mit diesem einen etwas missratenen Sohn, der schon mal mit 140 im Porsche über den Champs-Élysées gerast ist. In Libyen wird sich ja wohl so eine Art Erbrepublik herausbilden, wie das jetzt aussieht, so wie in Syrien auch. Und Gaddafi hat 7 Söhne und eine Tochter. Wer von diesen wahrscheinlich Söhnen könnte ihm denn nachfolgen?
Bis vor ungefähr 2 Jahren, 2,5 Jahren hätten wahrscheinlich alle inländischen und ausländischen Beobachter sofort gesagt, Saif al-Islam. Das ist der bekannteste seiner Söhne, im Ausland zumindest bekannteste, aber ich glaube auch in Libyen bekannteste. Es ist derjenige, der so ein bisschen eine Reformagenda hat. Also es war der erste, der eine Anti-Folter-Kampagne gemacht hat. Es war derjenige, der im Fall der bulgarischen Krankenschwestern, die in Libyen zu Tode verurteilt wurden, weil sie angeblich, was natürlich völliger Humbug war, Kinder mit AIDS absichtlich angesteckt hatten. Er hat in diesem Fall vermittelt. Er vermittelt auch, wenn Journalisten verschwinden, er fordert Aufklärung. Also ich finde, da muss man vielleicht noch drüber reden, was dieser Kurs, der doch sehr entgegen dem Kurs des Vaters wirkt, was da wirklich dran ist und welche Funktion dieser Sohn denn im System hat. Aber er hat auch verhandelt die außenpolitische Normalisierung. Also dieser Sohn ist sehr, sehr prominent, wird im Ausland sehr ernst genommen und alle dachten, dass er der potenzielle Nachfolger ist. Was im Ausland viel zu wenig gesehen wurde, vielleicht sogar auch in Libyen, ist, dass es einen weiteren Sohn gibt, Al-Mutassim, der übrigens in der Schweizer Presse mit Hannibal verwechselt wurde. Das war sehr interessant, das zu sehen, dass es überall hieß, Al-Mutassim, auch genannt Hannibal, das sind 2 sehr unterschiedliche Brüder. Hannibal ist, wie ich jetzt etwas salopp sagen würde, der Schlägerprügler und derjenige, der Gesetze missachtet im Ausland. Al-Mutassim ist bisher im Ausland kaum ins Rampenlicht getreten. Er ist der Vorsitzende oder Chefberater, das weiß man auch nicht so genau, des Nationalen Sicherheitsrats, den Gaddafi 206 ins Leben gerufen hat. Er hat eine militärische Ausbildung. Er kommandierte auch Brigaden. Er hatte mal ein Problem mit dem Vater vor ein paar Jahren, ging dann eine Weile nach Ägypten ins Exil, ist jetzt zurück und ist, wie gesagt, in dieser wichtigen formellen Funktion im System drin. Und er war es, der in die USA reiste, schon zweimal sich mit Condoleezza Rice traf. Er war es, der wichtige amerikanische Offizielle in Tripolis empfing. Das heißt, es bahnt sich hier so etwas an wie ein Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Brüdern um die Nachfolge. Man muss wissen, dass Saif al-Islam keine formelle Position im System hat. Also hat man diese beiden Brüder. Dann gibt es noch eine Reihe weiterer, die mal Ambitionen hatten, Ambitionen entwickeln mögen. Aber ich denke, die beiden am ernstzunehmendsten sind die.
Also zwei Söhne, die es wahrscheinlich unter sich ausmachen werden. Hat die Tochter eigentlich auch was zu sagen?
Ach Gott, die Tochter ist wahnsinnig ins Rampenlicht getreten, weil sie, also er hat ja nur eine Tochter. Ich denke auch, dass er sehr stolz auf sie ist. Man nennt sie die Claudia Schiffer von Libyen, weil sie blond ist. Wie echt das ist, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ist sie ins Rampenlicht getreten, weil sie auch auf diesem Defense-Verteidigungskomitee von Saddam Hussein saß. Und das war vom Vater abgesegnet.
Das führt natürlich zu der allgemeinen Frage, die Sie wahrscheinlich auch gut beantworten können, wenn Sie als Frau alleine nach Libyen fahren, dort mit politischen Gesprächspartnern reden. Wie ist die Situation der Frauen in Libyen?
Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob man als Frau hinfährt oder als Mann. Das ist übrigens bei Ausländern oft so, bis hin nach Saudi-Arabien. In Libyen ist es so, dass man sich als Frau sehr frei bewegt, als Ausländerin. Die libyschen Frauen, heißt es immer, haben sehr viele Rechte. Gaddafi hat da eine Reihe symbolischer Schritte gemacht. Die Alphabetisierung der Frauen in Libyen ist auch sehr wichtig. Aber es ist doch erstaunlich, wie wenig man im öffentlichen Leben sieht. Und ich erinnere mich, dass ich einen Vortrag in Libyen gehalten habe zum Grünen Buch und dass dort im Publikum vielleicht 150 Männer und 5 Frauen saßen. Und das fand ich bezeichnend. Und dass vorher, als ich empfangen wurde, ich im Empfangsraum der Männer saß, währenddem sämtliche teilnehmenden Frauen in einem anderen Raum saßen. Also die Trennung der Geschlechter ist im öffentlichen Raum immer noch sehr groß. Und ich glaube da tatsächlich, dass Gaddafi versucht, was zu ändern. Aber es ist halt eine wahnsinnig traditionelle, eine tribale Stammesgesellschaft, die libysche. Das darf man nicht vergessen. Da herrscht halt noch eine ganz andere Ordnung. Und das sieht man auch im Straßenbild. Das ist völlig klar.
Gaddafis Libyen heißt es im heutigen Kontext. Expertin ist Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Wehrenfels, mich würde noch ein kleiner Ausblick interessieren in unserem Gespräch. Wir haben vorhin davon geredet, dass 2004 diese formelle Isolation durch das Ausland beendet wurde. Libyen sollte sich dann auch innenpolitisch öffnen. Das war die Hoffnung des Westens, die man mit dieser Öffnung verknüpft hat. Nach allem, was Sie bisher erzählt haben, ist es nach wie vor einer der repressivsten Staaten der Welt.
Ich glaube, man kann von einer gewissen Klimaveränderung sprechen. Da scheint sich was getan zu haben. Ein libyscher Bekannter hat es, der im öffentlichen Dienst ist in Libyen, hat es so formuliert, er hat gesagt, vor ein paar Jahren noch, also vor der außenpolitischen Öffnung, musste man immer Angst haben, dass ein Auto angefahren kommt und man in den Kofferraum gepackt wird und nie wieder auftaucht. Das ist heute nicht mehr so. Es gibt, dank der Vermittlung des Sohnes Saif al-Islam, von dem ich vorher gesprochen habe, konnten Amnesty International und Human Rights Watch Berichte zu Libyen erstellen. Amnesty ist auch eingereist, hat dort länger sich umgesehen, mit Leuten gesprochen. Und das hat schon etwas bewirkt. Und es gibt natürlich, das darf man auch nicht vergessen, durch die ganze mediale Revolution weltweit oder mediale Globalisierung und das Internet, gibt es natürlich sehr viele Oppositions-Webpages. Und da kommen natürlich Sachen jetzt auch raus, die werden dann wieder aufgenommen. Also die Augen sind viel stärker auf Libyen gerichtet. Man kann Leute nicht mehr einfach nur verschwinden lassen. Das ist jetzt natürlich, das ist eine klimatische Sache. Was hat sich wirklich strukturell verändert? Es sind die sogenannten Volksgerichtshöfe, in denen politische, vor allem Fälle abgehandelt wurden. Das waren so Gerichtshöfe neben dem normalen System, in denen die Angeklagten so gut wie keine Rechte hatten, die sind abgeschafft worden. Man hat jetzt aber im letzten Jahr einen neuen Gerichtshof zur Beurteilung der Parteilichkeit eingerichtet. Und der soll gucken, dass keine unabhängigen politischen Parteien vor Gremien gegründet werden. Also letztlich hat man durch die Hintertür wieder eingeführt, was man abgeschafft hat. Das ist ähnlich mit Oppositionellen. Gaddafi hat alle Oppositionellen eingeladen, nach Libyen zurückzukommen. Es sind auch einige zurückgekommen. Diejenigen, die sich dann politisch betätigt haben, sind aber sofort wieder inhaftiert worden. Und es war so, dass vor 2 Jahren eine Gruppe von 10, 12 Männern eine Demonstration, eine friedliche, geplant hatte. Nicht mal gemacht. Diese Männer sind inhaftiert worden und zu Haftstrafen verurteilt worden. Also es hat sich letztlich strukturell nichts getan. Parteien sind noch immer verboten. Die Presse ist kaum freier geworden. Es gibt zwar zwei Zeitungen, sogenannt Unabhängig des Sohnes von Saif al-Islam, die sind anders aufgemacht. Da werden Korruption, also es gibt Sachen, die werden angeprangert. Korruption im System, die Regierung wird angeprangert. Aber das scheint mir mehr eine Ventilfunktion zu haben. Interessanterweise, da wo es am ehesten Reformen gibt, ist im wirtschaftlichen Bereich. Es sind zwei Banken privatisiert worden, aber auch da geht es wieder zwei Schritte nach vorne, dann wieder zwei zurück oder anderthalb. Und ich sehe, dass sich in Libyen langfristig etwas abzeichnet, was es in anderen arabischen Staaten auch gibt, etwa im Nachbarland Tunesien, nämlich dass die herrschende Elite oder der Herrscher versuchen, durch ökonomische Reformen, politische Reformen auf die lange Bank zu schieben. Also quasi, wenn es den Leuten besser geht, werden sie zufrieden sein, also wenn der Lebensstandard ansteigt, und dann kann man sie auch weiterhin unterdrücken. Und das funktioniert ja in Tunesien letztlich nicht schlecht.
Und es müsste ja eigentlich den Libyern ganz gut gehen, wenn man sieht, wie viel Öleinnahmen das Land hat, oder wird das wirklich alles abgezogen von der Elite?
Also ich glaube, es ist ein Schock für Ausländer, die da hinreisen und sich das Straßenbild von Tripolis angucken. Also da erwartet man, wenn man die Golfstaaten kennt oder andere ölreichen Staaten, ich nehme jetzt Algerien mal aus, wo auch ein katastrophales Missmanagement herrscht, aber Algerien hat auch eine Bevölkerung, die fünfmal, sechsmal so groß ist wie die libysche. Die Libyer beklagen sich auch, insbesondere junge Libyer, wenn sie nicht Angst haben zu reden, das muss man auch noch sagen, dass es sehr schwierig ist, Interviews zu führen in Libyen, weil die meisten Leute Angst haben. Es ist noch im Gesetz verankert, im Strafgesetz, dass Kontakt mit Personen, die bei einem ausländischen Staat arbeiten, das sind schon mal alle Diplomaten, aber das kann man natürlich auch auf einen Think Tank übertragen, dass das strafbar ist bis hin zur Todesstrafe. Das heißt, das wird nicht mehr geahndet so, aber die Leute haben immer noch Angst. Gut, also wenn man mit jungen Leuten spricht, dann sagen die, wir verstehen nicht, wieso es hier nicht aussieht wie in Dubai. Wir haben wahnsinnig viel Ölgeld und wir sind eine kleine Bevölkerung. Der Lebensstandard ist weit davon entfernt. Der Lebensstandard ist letztlich in Tunesien höher, was kein Öl hat. Das gibt natürlich eine Unzufriedenheit und es gibt eine enorme Korruption in Libyen. Und es gibt immer wieder Antikorruptionskampagnen, eben zum Teil von Saif al-Islam initiiert, die aber letztlich nicht wahnsinnig viel bringen. Also oft hat man das Gefühl, dass damit einfach politische Gegner der Familie ausgeschaltet werden.
In dieser Situation, wo man nun sagen muss, auch im 40. Jahr seiner Herrschaft schafft es Gaddafi für große, in seinem Sinne, Stabilität im Lande zu sorgen, wo es also nicht absehbar ist, dass sich Dinge sehr schnell verändern. Was kann denn eine besonnene Außenpolitik jetzt, natürlich Bern, aber vor allem Brüssel, Washington, was kann im weiteren Umgang mit Libyen besonnene Außenpolitik heißen?
Dass man erstens mal langfristig denkt. Also man muss sich vorstellen, dass mindestens 80, eher 90% der Libyer unter Gaddafi groß geworden sind. Es gibt ganz wenige, die sich noch an ein System vorher erinnern. Also das heißt, es sind dann die über vielleicht 60-Jährigen oder 55-Jährigen. Das ist die absolute Mehrheit der Bevölkerung, kennt kein anderes System. Fremdsprachen sind verboten worden in den 80er Jahren. Man hat keine Möglichkeit gehabt, bis jetzt das Internet kam, was relativ frei zugänglich ist übrigens erstaunlicherweise, zu kommunizieren mit dem Ausland. Das heißt, durch diese Ideologisierung, durch diese Abgeschnittenheit gibt es eine ganze Generation, auch im öffentlichen Dienst, auch im libyschen Außenministerium, in allen Ministerien, die überhaupt keine Ahnung haben, wie ein in Anführungszeichen normaler Staat, der gut geführt wird, der demokratisch ist, funktioniert. Das heißt, das Einzige, was ich sehe, dass man langfristig versucht, mit den Libyern zusammen, die wollen auch ihr Bildungssystem verbessern, dass man versucht, da gewisse Standards reinzusetzen, mit den Libyern zusammen zu gucken, wie man dieses Bildungssystem derart gestalten kann, dass weltoffenere und halt informiertere Personen heranwachsen. Das ist das eine. Das andere ist halt ein möglichst großer Austausch auf Verwaltungsebene, Parlamentsebene. Also ich glaube, wenn man vor allem junge Leute aus Libyen rausholt, so viele wie möglich, Studentenstipendien, dass man da langfristig etwas tun kann. Ich würde kurzfristig sehr davor warnen, dass man die wirtschaftlichen Interessen über alles stellt. Aber natürlich, Libyen ist für unsere Energiesicherheit, das haben wir in der Schweiz ja jetzt auch ganz deutlich zu spüren bekommen, schon wichtig. Und das beeinflusst unsere Politik. Und ich glaube, da kann man einfach nur sagen, dass man an gewissen Prinzipien festhalten soll und vielleicht nicht dem Beispiel des französischen Präsidenten folgen soll und Gaddafi in allem Pomp empfangen.
Und ihm Teile für Atomkraftwerke zu liefern.
Das wollte ich noch sagen, in der Sicherheitskooperation zurückhaltend sein. Das gilt vor allem für den Kampf gegen den Terrorismus. Die Libyer haben ein großes Interesse, Oppositionelle als Terroristen darzustellen. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Ich meine, Sicherheitskooperation funktioniert ja meistens mit diesen Staaten über Austausch von Informationen. Und dass man da halt die Informationen, die man bekommt, mit Vorsicht genießt. Und dass man nicht tut, was die Briten getan haben, dass man Terrorverdächtige nach Libyen ausliefert. Also das ist unter Menschenrechtsgesichtspunkten indiskutabel.
Also alles in allem, Ihr Fazit, Europa sollte sich trotz der energiepolitischen Interessen, die wir natürlich dort haben, im Umgang mit Libyen wirklich an die demokratischen Bedingungen halten, unter denen wir hier auch leben und die wir für die richtigen halten.
Das ist richtig so. Und man soll auch gucken, dass man wirklich verfolgt, was geschieht im Land. Und dass man auch, wenn Leute verschwinden, wenn es Prozesse gibt, die problematisch sind, dass man versucht, auch die eigenen Diplomaten da reinzusetzen. Das wird in der Regel auch getan. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir an unseren Prinzipien festhalten gegenüber Libyen. Es wird sich, auch wenn wir nicht daran festhalten, nichts ändern. Wir haben gesehen, wie Gaddafi mit Sarkozy umgesprungen ist, jetzt im Kontext der Union für das Mittelmeer. Sarkozy hat alles, hat sich wirklich an Gaddafi rangeworfen, kann man sagen. Und als es darum ging, dass Gaddafi nach Paris reist für den Gipfel dieser Union für das Mittelmeer, ist Gaddafi nicht gekommen. Also es bringt eigentlich gar nichts, wenn man seine Prinzipien über Bord wirft im Umgang mit Libyen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass letztlich mehr Respekt da ist von den Libyern, wenn man selber auch eine etwas toughere, härtere Linie fährt.
Das war Isabel Wehrenfels, Expertin für den Mittleren und Nahen Osten und Nordafrika bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz über Libyens Gaddafi.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.